im Bio- oder Naturkostladen einkauft, geht ganz selbstverständlich davon aus, dass die Produkte, die dort in den Regalen stehen, besonderen Ansprüchen in Bezug auf ihre biologische Qualität genügen. Fast ebenso selbstverständlich nehmen heute viele Käuferinnen an, dass sie damit auch Produkte erstehen, die fair gehandelt sind, bei denen sie also durch den Mehrpreis, den sie bereitwillig zahlen, den Produzentinnen zu einem gerechten Teil am Ertrag verhelfen. Dies gilt insbesondere für Produkte, die in Ländern der sogenannten Dritten Welt angebaut oder hergestellt werden. Die Werbung mit dem fairen Handel hat sich deshalb in den letzten Jahren zu einem verkaufsträchtigen Argument entwickelt, das von vielen Firmen aus der Naturkostbranche bereitwillig bedient wird. So auch von der Firma Lebensbaum, einem der großen der Branche, die sich mit einem Jahresumsatz von ca. 10 Millionen D-Mark selbst gerne als Marktführer bezeichnet. In einem ihrer zahlreichen, aufwendig produzierten Prospekte legt sie einer imaginären ehemaligen Lateinamerika-Aktivistin den wohlklingenden Satz in den Mund: Guter Kaffee, zu fairen Preisen erzeugt, fair gehandelt, dafür zahlt sie gerne ein paar Mark mehr. Zitat Ende. Und schiebt dann gleich ein selbstgebasteltes Produktlabel nach, nicht minder wohlklingenden Namen Fairtrade. Fairtrade, fairer Handel also. Welcher Kaffee aber ist es, der hier als fair gehandelt angepriesen wird und unter welchen Bedingungen wird er produziert? Dazu nun ein Interview mit Roger von der Freien Arbeiterinnenunion, der FAU, die sich mit diesem Thema Lebensbaum und Kaffee aus Mexiko seit einigen Monaten beschäftigen.
Das verhält sich folgendermaßen. Man müsste das jetzt nach verschiedenen Themenbereichen aufsplittern. Ich fange mal irgendwie an mit der Unterbringung der dort Beschäftigten. Auf dieser Finca arbeiten ungefähr, da gibt es unterschiedliche Angaben, zwischen 40 und 60 Personen fest angestellt, das ganze Jahr über. Die wohnen auf der Finca, und zwar in kleinen Unterkünften, die aus ein bis zwei Räumen bestehen. Da leben halt Familie mit bis zu 10 Familienmitgliedern in diesen Räumen. Noch schlechter sieht es dann aus für den Großteil der Arbeiterinnen, der nur saisonal zur Ernte eingesetzt wird. Das sind bis zu 500. Die werden für die 2 bis 3 Erntemonate zusammengepfercht mit eben 500 Leuten in einer riesigen Massenunterkunft, der sogenannten Galera, die im Grunde genommen sowas ist wie ein riesengroßer Hühnerstall, der mit Stockbetten ausgestattet ist. Das zum Beispiel zum Aspekt der Unterbringung. Zum Aspekt der Entlohnung. Es ist irgendwie so, dass nach mexikanischem Gesetz es einen Mindestlohn gibt. Der beträgt zurzeit 20 Pesos pro Tag. Das sind umgerechnet rund 4 Mark. Dieser Mindestlohn wird aber, wenn überhaupt, nur bezahlt an die Festangestellten, genauer gesagt an die festangestellten Männer. Die Frauen auf der Finca Irlanda und größere Kinder, die da ebenfalls arbeiten, bekommen nur zwischen 12 und 10 Pesos, also rund ein Drittel bis die Hälfte weniger. Noch übler ist es bei den Saisonarbeiterinnen, die hauptsächlich aus Guatemala kommen, zum Teil auch illegal. Während der Erntezeit gibt es eine Ausnahmeregelung, da wird nicht nach Mindestlohn bezahlt, sondern nach geernteter Kaffeemenge. Und da ist es so, dass die meisten Leute, die dort als Saisonarbeiterinnen arbeiten, auf Löhne kommen von umgerechnet 6 Pesos pro Tag, also ungefähr 1,20 Mark, und somit nochmal weit, weit irgendwie unterhalb des mexikanischen Mindestlohns. Als Vergleich kann man vielleicht sagen, oder als Bezugsgrundlage, dieser Mindestlohn ist eben genau das, was der Name besagt, nämlich ein Mindestlohn. Und mexikanische Soziologen und Soziologinnen gehen davon aus, dass in absoluter Armut lebt, wer nicht mindestens das Zweifache des Mindestlohns bekommt in Mexiko. Ja, vielleicht die beiden Aspekte. Es gibt sicherlich noch einige mehr, aber ich glaube, das wird jetzt zu weit führen.
Werden diese Angaben von der Firma Lebensbaum bzw. von dem Besitzer bestritten?
Diese Angaben werden selbstverständlich von der Firma Lebensbaum als Hauptimporteur, genau wie von der Finca Irlanda, bestritten. Die behaupten einfach nur pauschal, alle Arbeiterinnen erhielten den Mindestlohn. Wobei, also davon ab, dass wir diverse Aussagen, also auch belegbare Aussagen vorliegen haben, die eben genau das belegen, was ich irgendwie gerade gesagt habe, ist es so, dass gar nicht alle Arbeiterinnen den Mindestlohn bekommen können, weil das halt so ist. Wie gesagt, Mindestlohn wird nur gezahlt außerhalb der Ernte. In der Ernte gibt es ganz explizite gesetzliche Ausnahmeregelungen in Sherpas, wonach eben nicht nach Mindestlohn, sondern nach Erntemenge bezahlt wird. Das heißt, die Behauptung ist einfach von daher schon, führt sich von daher schon ad absurdum.
Nun gibt es ja dieses Gütesiegel Transfer, welches von dieser Transfer, von diesem Verein Transfer vergeben wird für fair gehandelten Kaffee. Dieses Gütesiegel hat ja dieser Lebensbaumkaffee nicht, sondern die haben sich einen eigenen Label gegeben, der so ähnlich klingt. Der klingt dort bei denen Fair Trade. Und das könnte man leicht verwechseln mit Transfer.
Richtig, auch wenn Transfer von sich weist, dass es da irgendeine Verwechslungsgefahr geben würde, aber es ist in der Tat so, dass in verschiedenen Veröffentlichungen, die in letzter Zeit erschienen sind, genau es irgendwie zu der Verwechslung gekommen ist. Und ich denke mal, diese Verwechslung ist auch von Lebensbaum durch Wahl des Namens, also des Fairtrade, sicherlich nicht ganz von ungefähr. Dieser Kaffee von Lebensbaum, also von der Finca Erlanda, kann das Transferlabel auch überhaupt nicht bekommen, weil eine der Grundvoraussetzungen für Transfer-Kaffee ist der, dass der Kaffee von Kooperativen stammen muss. Und die Finca Erlanda ist, wie gesagt, keine Kooperative, sondern ein 300 Hektar großer privater Großgrundbesitz.
Nun sagst du ja selbst, dass die Bedingungen dort auf dieser Finca Erlanda genauso sind wie auf anderen Kaffeeplantagen. Warum greift die jetzt gerade den raus? Ihr müsstet doch eigentlich auch generell also den Kaffee-Export bzw. Import kritisieren. Eigentlich gibt es da doch noch viel größere Schweine, sage ich mal, als jetzt diese Firma oder diese Familie, die da zumindest noch versucht, so einen Bio-Kaffee zu machen und anscheinend auch noch ein paar Maßstäbe so hat, die ja zum Beispiel Chibo oder andere Firmen ja überhaupt nicht mehr haben.
Naja, das sind jetzt drei Fragen auf einmal. Also ich versuche es mal nacheinander oder vielleicht auch irgendwie in einem zu beantworten. Es ist nicht so, dass wir rein auf die Finca Erlanda abzielen, sondern wir haben in unseren Veröffentlichungen zum Thema zum Beispiel auch beschrieben, auf die Situation auf der Finca Liquidamba, die also noch erheblich größer ist, eine konventionelle Finca, und einigen anderen sich in deutscher oder deutschstämmiger Hand befindlicher Fincas in Chiapas. Um das vielleicht nochmal deutlich zu machen, die Situation auf der Finca Erlanda ist letztendlich in keiner Weise besser als auf den anderen Fincas auch. Was für uns den Ausschlag gegeben hat, uns erstmal schwerpunktmäßig auf die Finca Erlanda zu konzentrieren, ist eigentlich eine Verknüpfung von den beiden Sachen, die ich am Anfang angesprochen habe. Es ist eben im Gegensatz zu den, sagen wir mal so, zu Chibo oder Edusho, die versuchen nicht, ihren Kaffee hier für teuer Geld mit irgendwelchen Ansprüchen loszuwerden, sondern da ist einfach vollkommen klar, es dreht sich irgendwie rein ums Geschäft. Bei diesem Finca Erlanda Kaffee passiert eben was anderes. Es wird eben so ein fairer Handel vorgetäuscht, der letztendlich aber eben kein fairer Handel ist. Die Situation der Arbeiterin ist halt irgendwie, wie gesagt, genauso mies, also genauso miserabel, wie auf den anderen Fincas auch. Und uns war die Verknüpfung dieser beiden Aspekte eigentlich sehr, sehr wichtig, weil wir also nicht, sagen wir mal, so eine reine Solidaritätsarbeit machen wollen von unserem Selbstverständnis her, sondern wir wollten halt irgendwie aufzeigen, wer in Chiapas an dem Kaffee verdient und wer eben hier mit diesem vorgeblichen Anspruch in der Bundesrepublik an dem Kaffee verdient und wer eben in den Hintern gekniffen ist. Und das sind eben die Arbeiterinnen.
Ihr habt jetzt schon seit einigen Monaten diese Kampagne so am Laufen. Welche Erfahrungen habt ihr denn bisher gemacht mit dem Versuch, das so an die Öffentlichkeit zu bringen oder in diese Bioläden auch reinzutragen?
Unsere Erfahrungen sind im Großen und Ganzen sehr positiv. Also das ist irgendwie so abgelaufen, neben diversen Veröffentlichungen, die wir zu dem Thema gemacht haben und die auch von anderen Zeitungen und Gruppen aufgegriffen worden sind, wie zum Beispiel der Kontraste, haben wir im September an 3.500 Bio- und eine Weltläden Informationen zum Thema verschickt, haben in verschiedenen Städten Verteilaktionen vor Bioläden gemacht und waren irgendwie auf verschiedenen Biomessen, haben dort auch verteilt. Und das hat sich eben sehr schnell rauskristallisiert, dass in Bezug auf das Thema viele, viele sowohl Bioladnerinnen als auch Leute, die im Bioladen einkaufen, sehr, sehr sensibel sind. Also wir haben eine große Anzahl von Rückmeldungen aus Bioläden bekommen, die gesagt haben, wir haben diesen Kaffee aus dem Programm genommen, weil wir das nicht richtig finden, was da passiert. Auf der anderen Seite ist es allerdings auch so, dass es einen Teil dieser Bio-Szene gibt, bei dem sich also ganz klar rauskristallisiert hat, dass es dem letztendlich nur darum geht, dass die Produkte biologisch sind, die sozialen Bedingungen in den Anbaubetrieben interessieren die in Scheißdreck. Also es gab zum Beispiel auf einer Hausmesse in Bielefeld von einem großen Bio-Großhändler gab es also von einigen Geschäftsführern der Bio-Bewegung so ganz klare Aussagen wie, ach, die Indier sollen doch irgendwie froh sein, dass wir ihnen überhaupt Arbeit geben, und die sollen doch froh sein, dass sie nicht mit Giften arbeiten müssen, alles andere ist doch erstmal egal.
Nach diesem Beispiel für unfair gehandelten Kaffee nun ein besseres Beispiel. Die Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der Dritten Welt, kurz GEPA, ist eine alternative Handelsorganisation mit Sitz in Schwelm und 146 Handelspartnern in 42 Ländern dieser Erde. Diese Handelspartner sind überwiegend Kleinbauern sowie Handwerker, die Schwierigkeiten bei der Vermarktung ihrer Produkte haben und in der Regel in Genossenschaften oder Selbsthilfegruppen organisiert sind. GEPA ist auch Lizenznehmer von Transfer, dem Verein zur Förderung des fairen Handels mit der Dritten Welt. Dieser gibt seit 1992 ein Transfer-Gütesiegel für bestimmte Produkte heraus. Über die Kriterien für die Vergabe dieses Gütesiegels und Bedingungen eines fairen Handels sprach ich mit Barbara Schimmelfennig, einer Pressesprecherin der GEPA.
Bei der GEPA ist das so, dass die GEPA ja schon seit 20 Jahren Fernhandel betreibt und auch ohne Transfersiegel schon vorher. Und das Transfersiegel wurde ja letztendlich erst gegründet, um dann auch in die Supermärkte zu gehen, um aus dem klassischen Vertriebsbereich Dritte Weltläden rauszugehen aus dieser Nische. Und bisher ist es so, dass das Transfersiegel für Kaffee existiert. Das war das erste. Das zweite war der Tee. Und gerade neu im Januar ist das Transfersiegel für Schokolade und Kakao verliehen worden, sodass praktisch jetzt auch eine fair gehandelte Schokolade im Supermarkt erhältlich ist.
Aber was sind denn jetzt genau die Kriterien für diese fair gehandelten Produkte?
Ein Hauptkriterium ist einfach, dass ein Preis gezahlt wird an die Kleinbauernkooperativen, der über dem Weltmarktpreis liegt. Dass dann direkt mit den entsprechenden Zusammenschlüssen gehandelt wird, ohne den Zwischenhandel. Bei der GEPA ist es so, also das muss man ja nochmal unterscheiden, GEPA und Transfer. Bei der GEPA, die selbst handelt, kommt auch noch Produktberatung dazu, dass also wirklich auch die entsprechenden, die Kleinbauern beraten werden, wie sie ihre Produkte verbessern können, wie sie die Qualität steigern können. Außerdem wird Vorfinanzierung geliefert bei Bedarf. Ja, und die GEPA zahlt letztendlich auch noch einen höheren Aufschlag auf den Kaffee-Weltmarktpreis als Transfer.
Welche Rolle spielen denn soziale Kriterien bei der Wahl der Handelspartner? Also wie weit wird geguckt, wie hoch die Löhne sind, wie weit vielleicht da kollektive Strukturen vorhanden sind?
Ja, die sozialen Kriterien sind ein ganz entscheidender Faktor. Zum Beispiel hat die GEPA verschiedenste Kaffeepartner in Mexiko. Gerade vor kurzem war erst einer da hier in Deutschland zu Besuch von der Kooperative Jenina Wann, die Bio-Kaffee anbauen. Und die haben eine ganze Vielzahl von Gremien, also das höchste Entscheidungsgremium ist die Vertreterversammlung, dann gibt es einen Vorstand, einen Aufsichtsrat, einen Erziehungsausschuss, technische Beratung, also das sind schon kooperativen Strukturen. Wobei die GEPA im Tee sieht es anders aus. Beim Teebereich können es auch privatwirtschaftliche Betriebe sein, mit denen die GEPA handelt, weil es keine Kooperativen gibt, die Teeplantagen unterhalten. Das ist einfach aus der Tradition her anders entstanden. Und dort handelt die GEPA aber nur mit Unternehmen, die sich ganz strengen Bedingungen unterwerfen, was so Sozialkriterien, Löhne, Arbeitssicherheit angeht und wo auch ganz klar im Vertrag geregelt ist, wofür der Mehrpreis verwendet wird.
Soweit Barbara Schimmelfennig von der GEPA, mit der wir heute Nachmittag noch ein kleines Interview geführt haben. Die Frage nach der Möglichkeit eines fairen Handels unter den herrschenden kapitalistischen Weltmarktbedingungen stellt sich natürlich ganz grundsätzlich. Ebenso ist zu fragen, ob die Mechanismen des alternativen Handels tatsächlich so anders sind als im üblichen Handel, zumal GEPA-Produkte neuerdings auch von Karstadt, Hertie und Edeka und anderen Multis vertrieben werden. Trotzdem denke ich, obwohl Genossenschaften sich ja auch sich in sehr eng gesteckten Grenzen bewegen, geht es dort doch allemal demokratischer und fairer zu als in den privatkapitalistischen Plantagen à la Finca Irlanda, in denen die ArbeiterInnen vom Wohl und Wehe des Besitzers abhängig sind und eben keinen Anteil am Produkt ihrer Arbeit haben. Auch hier in Freiburg sind in diversen Bioläden wird dieser Kaffee von der Firma Lebensbaum vertrieben zu Preisen zwischen 7,90 Mark und 8,95 Mark pro halbes Pfund. Das haben Recherchen des Montags Infos von Radio Dreieckland ergeben. Auf Nachfrage war bei den allermeisten auch nicht bekannt, dass es eine Kritik gibt an diesem Kaffee, aber einige Leute dort haben doch die Bereitschaft erklärt, sich mit dieser Kritik zu beschäftigen und eventuell auch Konsequenzen zu ziehen. Weitere Infos über diesen Café und über die Kampagne könnt ihr hier bei uns bei Radio Dreieckland erfahren.